Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Freispruch für die Journalistin Meşale Tolu in der Türkei. Die britische Politik macht Druck auf die BBC und die Comédie Française in Paris ehrt Molière und feiert seinen 400. Geburtstag mit einer Aufführung des Tartüffe. Die deutsche Journalistin Meşale Tolu ist in der Türkei freigesprochen worden. Nach 4 Jahren, 8 Monaten und 20 Tagen Freispruch in beiden Anklagepunkten. Das hat Meşale Tolu heute nach der Urteilsverkündung getwittert.
Unsere Familie wurde auseinandergerissen, wir haben Repressionen erlebt, ich war im Gefängnis. Und all das kann nicht durch einen Freispruch weggewischt werden.
Sagt Meşale Tolu. Auch ihr Ehemann Suat Çorlu, der im gleichen Prozess angeklagt war, er wurde freigesprochen und die beiden haben nicht an der Verhandlung teilgenommen. Sie sind bereits 2018 und 2019 nach Deutschland zurückgekehrt. Teilgenommen an der Verhandlung in Istanbul hat aber als Beobachter Christian Mier. Der Journalist ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Er war im Gerichtssaal und ist jetzt in Istanbul am Telefon. Herr Mier, guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Wie haben Sie denn den Freispruch dort wahrgenommen? Beschreiben Sie doch, wie so eine Urteilsverkündung abläuft.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich auch einen Freispruch erlebt habe und auch solche Entscheidungen mitbekommen in einem solchen Gerichtssaal hier in der Türkei. Das ist immer eine Mischung aus Freude, Fassungslosigkeit und Ärger. Freude, weil es einen Freispruch gibt. Fassungslosigkeit darüber, wie letztlich ein Gericht die haltlosen Vorwürfe versucht, in den Mantel der Rechtsstaatlichkeit zu kleiden, und Ärger darüber, dass überhaupt es ein solches Verfahren überhaupt geben müssen, weil die Vorwürfe haltlos waren, weil ein Mensch wie Meşale Tolu zu Unrecht 7 Monate in Haft hat, zu Unrecht einer Ausreisesperre unterlegen hat und diese Justizverfolgung erleben musste. Insofern ist es sozusagen eine geteilte Stimmung in einem solchen Gerichtssaal.
Warum hat das Gericht so lange gebraucht für dieses Urteil?
Das Gericht hat, glaube ich, mit dem Urteil sich so lange beschäftigt, weil man, glaube ich, lange nicht klar war politisch, was man mit diesem Verfahren will. Und jetzt scheint man politisch die Entscheidung getroffen zu haben, dass man den Fall loswerden will. Denn das Verfahren ist ja ein politisches. Das hat ja nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun, wie viele dieser Verfahren. Und die Türkei hat offenbar jetzt für sich entschieden, dass man mit diesem Fall die deutsch-türkischen Beziehungen nicht weiter belasten will und deswegen heute so über diesen Freispruch entschieden. Aber das ist, wie gesagt, keine rechtsstaatliche Entscheidung.
Welches Signal geht denn von diesem Urteil aus?
Es ist, glaube ich, in erster Linie ein Signal an Deutschland, in die Europäische Union, womit man, glaube ich, beruhigen möchte, dass angeblich man die Pressefreiheit vielleicht etwas mehr respektieren würde, wenn man eine Journalistin wie Meşale Tolu freilässt. Aber die deutsche Regierung darf nicht den Fehler machen, sich davon täuschen zu lassen. Denn um die Pressefreiheit in der Türkei ist es weiter sehr, sehr schlecht bestellt. Es sind vielleicht weniger Journalistinnen und Journalisten inhaftiert. Aber die willkürliche Verfolgung von Journalistinnen und Journalisten hat eine andere Struktur angenommen. Journalistinnen und Journalisten bekommen viel mehr ihre Pressekarten entzogen. Also damit ein Arbeitsverbot, denn in der Türkei ist das die Voraussetzung, anders als in Deutschland, um als Journalistin zu arbeiten. Viel mehr Journalistinnen und Journalisten unterliegen Ausreisesperren. Sie sind also in ihrer Bewegungsfreiheit eingesperrt. Insofern kann man sagen, viele Journalistinnen und Journalisten heute sind nicht mehr hinter Gefängnisgittern eingesperrt, sondern hinter geistigen Gittern.
Sie haben es gesagt, Herr Mier, wahrscheinlich etwas weniger Journalistinnen und Journalisten sitzen in türkischen Gefängnissen, aber das macht aus Ihrer Sicht keine Hoffnung auf mehr Rechtsstaatlichkeit, mehr Meinungsfreiheit.
Noch nicht mal im Ansatz. Und dafür ist ja der heutige Tag ein gutes Beispiel, denn in dem Gericht Çalayan, in dem Justizpalast hier in der Türkei, hat ja am selben Tag ein anderes Willkürverfahren stattgefunden, das Verfahren gegen Osman Kavala, ein Mäzen, ein Patron der türkischen Zivilgesellschaft, der viele unabhängige Kultureinrichtungen, aber auch viele unabhängige Medien gefördert, unterstützt hat. Und eigentlich ist dieses Verfahren ja in seiner Absurdität, in seiner Politisierung nicht zu überbieten. Und er hätte eigentlich heute freigelassen werden müssen, weil es eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gab. Aber Osman Kavala ist ein persönlicher Feind von Recep Tayyip Erdogan. Und das hat heute zur selben Zeit hier stattgefunden. Und insofern ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass es um die Meinungsfreiheit, um die Pressefreiheit als Menschenrecht ganz, ganz düster weiter in der Türkei bestellt ist.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, Sie haben es gesagt, Herr Mier, hat die Türkei zur Freilassung aufgerufen. Die Türkei will das Urteil nicht umsetzen und riskiert damit den Ausschluss aus dem Europarat. Die Türkei ist dort seit 1949 Mitglied. Muss der Europarat jetzt seinerseits irgendwie handeln? Wäre das ein geeignetes Mittel, die Türkei, wie soll ich sagen, salopp gesagt, rauszuschmeißen?
Das ist natürlich eine Möglichkeit, die besteht. Dieselbe Diskussion gab es ja in den vergangenen Jahren um Russland, da Russland genauso wie die Türkei immer wieder auch Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte entschließt. Und es wäre natürlich ein starkes Statement. Ja, man muss im Gespräch bleiben. Das ist immer das Argument, was es auch schon bei Russland gab. Aber zu welchem Preis? Denn wenn irgendwie Rechte, Grundrechte mit Füßen getreten werden, dann kann das eigentlich nicht hinzunehmen sein durch den Europarat. Und insofern kann das nicht folgenlos bleiben, eine solche Entscheidung heute.
Freispruch für Meşale Tolu und ihren Mann. Der Prozess gegen den Kulturmäzen Osman Kavala, der geht weiter. Christian Mier war das, Geschäftsführer der Reporter ohne Grenzen aus Istanbul, zugeschaltet. Herr Mier, Dankeschön.
Danke auch.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, und wir machen weiter mit einem medienpolitischen Thema. Wer die Gebührendebatte zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland verfolgt hat, der wird viele Argumente kennen, die zurzeit in Großbritannien genannt werden, um die BBC zu reformieren. So nennen es die einen. Andere sprechen von Kulturvandalismus. Schon seit Jahren steht die BBC unter massivem politischen Druck. Jetzt, so scheint es, geht es der 100-jährigen Journalismus-Ikone an den Kragen beim Plan Rotes Fleisch des Premierministers Boris Johnson. Was für ein Name für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Hintergründe von Christine Heuer.
Mitte der 80er Jahre zahlten die Briten für die BBC einen jährlichen Rundfunkbeitrag von umgerechnet 70 Euro. Schon damals musste sich der öffentlich-rechtliche Sender gegen den Vorwurf wehren, Zwangsgebühren für wenig Gegenwert zu kassieren, und warb für sich mit einem ironischen Sketch, in dem John Cleese von Monty Python fragte: Was hat die BBC uns je geboten?
What's the BBC ever given us for 58 quid?
They make excellent dramas, huh?
In der Kneipe, in der Cleese sitzt, zählen die anderen Gäste, alles berühmte Fernsehgesichter, auf. Schauspiel, Naturdokus, Sport, Nachrichten, Comedy, Live Aid, das große Wohltätigkeitskonzert für Afrika. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen, und daran hat sich bis heute nichts geändert, nur dass die BBC ihr Angebot erweitert hat und dafür nunmehr 190 Euro von jedem Haushalt bekommt, insgesamt über 3 Milliarden Pfund im Jahr. Diese Summe will die britische Regierung jetzt einfrieren und 2027 das Gebührensystem ganz abschaffen. Es ist vorbei für die BBC, wie wir sie kennen, verkündete Kulturministerin Nadine Dorries gestern auf Twitter. Der Schlag gegen das Öffentlich-Rechtliche ist Teil der Operation Rotes Fleisch. So hat der Premierminister seinen Plan genannt, schnell einen ganzen Strauß populärer Maßnahmen zu ergreifen, um vom Partygate-Skandal abzulenken. Und über die Rundfunkgebühren klagen auch in Großbritannien viele Bürger. Zu Recht, findet der frühere BBC-Mann Michael Grade, der jetzt für die Tories im Oberhaus sitzt.
£159 a year. 159
Pfund im Jahr sind vielleicht nicht viel für berühmte BBC-Moderatoren wie Gary Lineker, die Führungskräfte oder die politischen Kommentatoren bei der BBC. Aber für die Mehrheit der Leute in diesem Land ist es verdammt viel Geld. Zu viel.
But it's a heck of a lot of money for the majority of people in this country. So it's too much money.
Zumal die Bürger, anders als bei Streaming-Diensten wie Netflix, ja nicht entscheiden könnten, ob sie für die BBC bezahlen wollen oder nicht. Es ist der alte Streit pro und contra Rundfunkgebühren. Die einen sagen, sie seien zu hoch und nicht mehr zeitgemäß, andere Medien müssten ihr Geld ja auch selbst verdienen. Die anderen weisen darauf hin, dass nur das Öffentlich-Rechtliche den Auftrag hat, unabhängig und umfassend zu berichten, und dass die BBC noch dazu eine britische Institution und ein Vorbild für Medien in aller Welt sei. Lucy Powell, Schattenministerin für Kultur in der Labour-Opposition, wirft Nadine Dorries deshalb Kulturvandalismus vor.
Yeah, with one simple tweet, the culture secretary, I think, is performing cultural vandalism.
Sie begeht ihn mit einem einzelnen Tweet. Sie macht keinen Vorschlag für die Zukunft der BBC. Sie sagt nur, das war's.
She's offered no plan for the future for the BBC. She just said that's it.
Tatsächlich sind die Regierungspläne, die BBC zu schrumpfen, nicht neu. Boris Johnson hat den öffentlich-rechtlichen Sender schon lange auf dem Kieker. Die Tories finden, dass er eben nicht unabhängig berichtet, sondern immer gezielt die Konservativen angreift. Zuletzt hat der Radiomoderator Nick Robinson den Sound von Downing Street auf sich gezogen. Zum Beispiel mit diesem Wortgefecht, in dem er Boris Johnson, der im Interview keine Zwischenfragen zuließ, aufforderte, den Mund zu halten.
You have made that point very clearly, and I'm going to make it.
That is going to change.
Prime Minister,
that is going to change, and that's going to be a good thing.
Stop talking.
Die BBC mache Fehler, räumt Radiokritikerin Gillian Reynolds ein, aber sie sei wirklich das einzig wahrhaft unabhängige Medium im Königreich. Man könne das auch daran erkennen, dass sich noch jede Regierung an dem Sender abgearbeitet habe. Tories wie Labour hätten das BBC-Programm parteiisch empfunden.
Any government of any stripe from Harold Wilson onwards. Perceived bias in the BBC.
Aber viele Tory-Wähler, die rechte Parteibasis und auch zahlreiche Konkurrenzmedien teilen die Kritik der Regierung an der BBC. Und junge Mediennutzer fragen sich tatsächlich, warum sie für einen Sender zahlen müssen, den sie selbst gar nicht mehr einschalten. Im Rahmen von Operation Rotes Fleisch ist die Abschaffung der Rundfunkgebühr nicht der schwächste Posten. Nicht zufällig posten BBC-Freunde dieser Tage massenhaft den alten Werbeclip mit John Cleese.
But BFM, apart from excellent drama, the natural history programs, the sports coverage, news, current affairs, documentaries, the consumer programs, series, films, Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4, children's television, science, comedy, alternative comedy and music, what have the BBC ever given us?
Sie hat wirklich ganz schön viel zu bieten, die BBC, und sie steht gehörig unter Druck. Boris Johnson und sein Plan Operation Rotes Fleisch, Christiane Heuer berichtete. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Molière, jahrelang ist der Schauspieler und Dramatiker mit seiner Truppe durch die Provinz getingelt, hat Land und Leute kennengelernt und ihnen, wie man so sagt, aufs Maul geschaut. Und nach unendlich vielen Wegen und Umwegen ist er so eine Art Vergnügungsdirektor vom Sonnenkönig Ludwig XIV. Geworden. Am vergangenen Samstag, vor 400 Jahren, wurde Molière geboren. Und Ulrich Matthes, der gerade am Deutschen Theater in Berlin im Menschenfeind mitspielt, er hat hier in Fazit gesagt:
Molière ist jemand, der, glaube ich, wusste, wie die Menschen ticken. Er hat sie an ihren Schwächen gepackt. Er war selber, das weiß man über ihn allemal, auch nicht ohne Schwächen. Also insofern ist dieses gleichzeitig kritische und vergnügliche etwas, was ihn eben zu einem Klassiker unserer Bühnen gemacht hat.
Ulrich Matthes hier in Fazit über Molière, der wusste, wie die Leute ticken. So auch die Höflinge des Sonnenkönigs, die fühlten sich nämlich gekränkt durch die Komödie Tartuffe, die 1664 im Schloss Versailles uraufgeführt wurde. Und man glaubt es kaum, das Stück über frömmlerische Heuchelei der Oberschicht wurde verboten. Und mit diesem Stück hat heute nun die Comédie Française in Paris den 400. Geburtstag gefeiert. Ein kleines Theater in der Nähe des Louvre. Eine Inszenierung des Belgiers Ivo van Hove. Eberhard Spreng hat die Aufführung gesehen und ist jetzt live aus Paris zugeschaltet. Herr Spreng, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rülke.
Das, was Sie heute erlebt haben, das war so etwas wie die Uraufführung einer Rekonstruktion. Was genau hat es denn mit diesem Stück und mit dieser Version auf sich?
Ja, 1664 spielt Molière mit seiner Truppe dem Sonnenkönig in dessen Schloss den Tartuffe vor und der König erkennt sofort, dieses Stück ist brisant, er kann es nicht für die öffentliche Aufführung genehmigen. Er weiß ganz genau, es gibt innerhalb der katholischen Kirche einen Riesenkonflikt zwischen Jansenisten, das ist so eine etwas fundamentalistische Bewegung, und die liegt im Streit mit den Jesuiten. Die Königin Mutter Anna von Österreich schaltet den Erzbischof von Paris ein und der möchte die Oberhoheit, die weltanschauliche und religiöse Oberhoheit über den König komplett wiedererlangen. Der König ist nämlich doch sehr, sehr angetan von dem, was Molière schreibt und ist auch ein relativ moderner Geist. Und in diesem Konflikt, und ich glaube, das hat Molière damals nicht ganz richtig eingeschätzt, kommt jetzt dieses Stück über diesen Frömmler. Und es muss einfach verboten werden, weil das ist Staatsraison, das ist Religionsfrieden und dieses Stück kann gar nicht sein. Es gibt eine zweite Version 3 Jahre später, 1667, auch die darf nicht aufgeführt werden. Und dann gibt es die Version von 1669, die wir kennen, die fünfaktige Version, wo dann Molière zum Schluss auch den König und dessen Abgesandten auftreten lässt und als Ordnungsmacht in dieses Possenspiel eingreift. Und er hat in dieser letzten Version Tartuffe dann eben halt auch mehr oder weniger als ein Verbrecher, als einen Betrüger dargestellt, wo dann auch ein Rechtssystem Zugriff hat. In der ersten Version, die viel knapper und kompakter ist und die jetzt auch von Ivo von Hofer aufgeführt wird an der Comédie Française, geht es doch sehr, sehr viel einfach um die unmittelbaren Beziehungen, die Tartuffe herstellt mit den Menschen in Orgons Haushalt. Und Ivo van Hove hat das sehr, sehr modern inszeniert.
Genau, danach wollte ich natürlich jetzt fragen, man könnte denken, dass dieses Stück, das ja in Versailles ja so für so viel Aufsehen gesorgt hat, dass das auch heute politisch pointiert inszeniert auf die Bühne gebracht wird. Wie hat das denn der Belgier van Hove gemacht? Hat er das so politisch pointiert gemacht?
Na, das ist erstaunlich, dass er es eben halt gar nicht so politisch gemacht hat, wie es vor vielen Jahren Ariane Nouchkine machte, als sie Tartuffe als einen islamistischen Fundamentalisten darstellte und die ganze Logik dieser fundamentalistischen Verbohrtheit vorgeführt hat, im Gewand eben halt des Islamismus. Wir hätten heute ja auch wieder genug Gründe, auf den katholischen Fundamentalismus zurückgehen. Mhm. Vor einem Monat wurde ein Kirchenkonzert einer schwedischen Künstlerin in der Kirche in Nantes von Radikalfundamentalisten spontan verunmöglicht, indem sie sich einfach vor die Türen gestellt hatten und das Publikum nicht reingelassen haben. Die Fortsetzung hier in der großen Kirche Saint-Eustache die Tourneefortsetzung konnte dann auch nicht stattfinden. Also der französische Katholizismus ist ja auch heute eigentlich ausreichend intolerant. Aber was Ivo van Hove interessiert, sind die erotischen Verbindungen. Und hier ist Tartuffe tatsächlich ein möglicher und dann tatsächlich auch der reale Liebhaber von Elmire, dieser etwas frustrierten Frau von Orgon. Wir wissen natürlich, das ist auch in früheren Jahren schon gemacht worden, zwischen Tartuffe und Orgon könnte es eine homosexuelle Anziehungskraft geben. Das wird dargestellt. Orgon ist natürlich in dem Sinne ein Schrankschwuler, der nicht weiß, was für Bedürfnisse er eigentlich hat. Elmire ist tatsächlich auch sehr frustriert und ja, Ivo van Hove zeigt diese beiden tatsächlich als das Paar, das dann aus dem Stück auch hinausgeht. Vielleicht ganz kurz ein Bild, das die Rahmenhandlung darstellt. Orgon findet, bevor es losgeht, irgendwo unter Kleiderbergen einen völlig verfrorenen Tartuffe. Tartuffe ist also ein Penner, ist jemand, der Geld braucht und der ist natürlich hinter Orgons Geld her und wird es auch quasi bekommen. Ende wird auch Elmire bekommen und am Ende ist Orgon zum Penner geworden und tritt in jämmerlichen Klamotten auf. Also eine sehr freche, sehr aufs Private und aufs Psychologische konzentrierte, moderne Aufführung.
Also eine Lesart, die aber aufgeht, so wie Sie es beschreiben, Herr Spreng.
Sie geht auf. Das Wunderbare ist, also wir hören Molières Verse, wir hören Molières Sprache und wir spüren, dass sie eigentlich den Figuren dazu dient, sich hinter dieser Sprache zu verbergen. Und diese Sprache funktioniert trotzdem mit dieser starken erotischen und psychologischen Aufladung sehr, sehr gut. Eben halt als eine Maskierung von dem, was in den Menschen unter der Oberfläche brodelt.
Der 400. Geburtstag von Molière wird in Frankreich das ganze Jahr über gefeiert, groß gefeiert. Welche Ereignisse scheinen Ihnen da besonders wichtig? Nennen Sie doch vielleicht ein, zwei.
Ja, eine Gedenkmünze ist herausgekommen. Die Comédie Française wird 13 Stücke aufführen, darunter einige neue Produktionen. Es wird Ausstellungen und Kolloquien geben. Und dann vor allem im Frühsommer wird es in Versailles unter der Leitung von William Christie, dem großen Barockspezialisten, eben halt auch die musikalisch-dramaturgischen Dinge geben, die er ja auch für den Sonnenkönig veranstaltet hat. Und das könnte, ich denke, mir vorstellen, wird eines der ganz großen Highlights dieses Jahres.
Die Uraufführung einer Rekonstruktion Tartuffe an der Comédie Française in einer Inszenierung von Ivo van Hove. Live aus Paris war das Eberhard Spreng. Herr Spreng, ich danke Ihnen.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Bettina Ritter.
Der Aufsichtsrat der Documenta wird sich mit den Antisemitismusvorwürfen gegen die Weltkunstschau auseinandersetzen. Hessens Kunstministerin Angela Dorn sagte der deutschen Presseagentur, das müsse jetzt rasch geschehen. Zuvor hatte es auf Anregung von Kulturstaatsministerin Claudia Roth Beratungen mit den Trägern der Documenta, dem Bundesland Hessen und der Stadt Kassel, gegeben. Mehrere Gruppen, darunter das Kasseler Bündnis gegen Antisemitismus, hatten dem kuratierenden indonesischen Künstlerkollektiv Ruang Rupa vorgeworfen, dass auf der kommenden Documenta auch Organisationen eingebunden seien, die den kulturellen Boykott Israels unterstützen oder antisemitisch seien. Der US-amerikanische Fotograf Steve Shapiro ist tot. Er starb bereits am Samstag im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Chicago, wie seine Sprecherin mitteilte. Der gebürtige New Yorker war bei vielen historischen Ereignissen mit seiner Kamera dabei, darunter beim Marsch nach Washington mit Martin Luther King 1963. Seine Arbeiten erschienen in Zeitschriften wie Time und Rolling Stone. In den 1970er Jahren fotografierte er viel an Filmsets, unter anderem bei den Filmen Der Pate und Chinatown. Auf seinen Aufnahmen sind beispielsweise Jack Nicholson, Marlon Brando und Barbara Streisand zu sehen. 2017 wurde er mit dem Lucy Award for Achievement in Photojournalism ausgezeichnet. Das Bundeskriminalamt sieht bei der Löschung rechtsextremistischer Inhalte durch Telegram erhebliche Defizite. Es sei nicht erkennbar, dass Telegram regulierend eingreife und derartige Gruppen oder Kanäle eigenständig sperre, teilte das BKA auf Anfrage mit. Anders gehe Telegram mit Propaganda islamistisch-terroristischer Gruppierungen um. Diese lösche der Messenger-Dienst auch eigeninitiativ. Ziel des BKA sei es, in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden des Bundes und der Länder eine Kooperation mit Telegram zu erreichen. Der niederländische Notar Arnold van den Berg soll das Versteck von Anne Frank und ihrer Familie in Amsterdam an die Nationalsozialisten verraten haben. Das geht aus Medienberichten hervor, die sich auf ein internationales Untersuchungsteam berufen. Die Theorie habe eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 85%, heißt es von den Forschenden. Demnach übergab der Notar den Nazis eine Liste mit Verstecken von Juden, um das Leben seiner eigenen Familie zu retten. Hauptbeweis ist die Kopie eines anonymen Briefes von 1946, in dem der Name des Notars bereits genannt wurde. Die Spur sei aber bisher nicht ausführlich verfolgt worden. Die jüdische Familie Frank und vier weitere Menschen hatten sich von 1942 bis 1944 in einem Hinterhaus in Amsterdam vor den Nazis versteckt. Die Familie wurde in ein Konzentrationslager deportiert und ermordet. Nur der Vater überlebte.
Ein Kreis ist eine einfache geometrische Figur. Alle Punkte des Kreises sind vom Mittelpunkt gleich weit entfernt. Doch die Menschen haben den Kreis, der so einfach aussieht, mit vielen Assoziationen symbolisch aufgeladen. Er steht für die Unendlichkeit, die Vollkommenheit, für unsere Erde, für das Leben, für Alpha und Omega. Das sind nur einige Assoziationen, die der Kreis bietet. Eine Gruppe Designerinnen und Designer des niederländischen Netzwerks Dutch in Virtuals hat sich der Aufgabe gestellt, jeweils ein Objekt zu entwerfen, das zeigt, was der Kreis für sie bedeutet. Herausgekommen ist die Ausstellung The Circle, die jetzt im Museum für angewandte Kunst in Köln zu sehen ist. Nadja Baschek berichtet.
Am Eingang zur Ausstellung steht eine Skulptur, die vertraut erscheint und doch auch nicht. Sie ist aus heller Keramik mit weichen Rundungen. In der Mitte bildet sich ein Becken. Und unterhalb dieses Objekts versteckt sich ein Pedal, ein Waschbecken, das erstmal wenig von einem Kreis hat. Kuratorin Wendy Plomp drückt mit dem Fuß aufs Pedal, während sie ein Stück Seife in die Hand nimmt, das am Beckenrand liegt. Sie pumpt etwas fester und ein zarter Wasserstrahl fließt in das Bassin. Gleich zu Beginn also eine Arbeit, die zeitgemäßer und alltäglicher kaum sein könnte. Hände waschen und desinfizieren, längst ein Symbol der Pandemiebekämpfung. Designer Carlo Lorenzetti fand die allgegenwärtigen Desinfektionsgeräte aber nicht sehr anschaulich und liefert mit seiner organisch geschwungenen Waschbeckenvariante eine ästhetischere Alternative. Das Bassin ist nur eine von 18 Arbeiten, die im Kölner Museum für angewandte Kunst, kurz MAK, zu sehen sind und die sich dem Oberthema Kreis widmen. In diesem Fall metaphorisch, wenn man Händewaschen als stetigen Kreislauf versteht. The Circle, The Most Iconic Shape Redesigned heißt die Ausstellung und will zwar nicht das Rad, dafür den Kreis neu erfinden.
Was ich am Kreis wirklich liebe, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Er ist fortlaufend. Und er hat keine Oberseite wie ein Quadrat, also sind alle gleich. Ich denke, dass er das ultimative Symbol für ein Kollektiv ist, mit dem man arbeiten kann.
Sagt Kuratorin Wendy Plomp, die Dutch in Virtuals gegründet hat. Ein internationales Netzwerk und Designstudio aus Eindhoven. Die Gruppenausstellung The Circle ist schon 2019 entstanden, zum 10-jährigen Jubiläum von Dutch in Virtuals. Jetzt ist sie erstmals in Deutschland zu sehen. Dafür sind auch einige deutsche Designerinnen und Designer hinzugekommen, wie Johanna Seelemann. Sie steht vor ihrer Arbeit aus einer Serie von Möbelstücken, die sie aus Lehm und Stroh baut, ein rundes Objekt mit Einkerbungen und damit globale Transporte subtil in Frage stellt.
Welche Materialien müssen von weit herkommen, wenn wir lokal Dinge konstruieren? Das heißt, es denkt sehr alte Materialien nochmal neu für den Zukunftskontext.
Was sich anhört wie ein startendes Flugzeug, ist eine runde Trommel, die mit Rohöl gefüllt ist und sich immer schneller dreht. Stück für Stück taucht ein Teller aus dem glänzenden Öl nach oben und sinkt wieder, sobald die Trommel langsamer wird. Ein spielerisches Objekt, das mit natürlichen Kräften arbeitet. Der Kreis ist nicht überall gleich erkennbar. Vielmehr geht es ums Konzept, um die Metaphorik. Mal steht die Verbindung im Vordergrund, mal die Unendlichkeit. Oder eine Idee wie Kreislaufwirtschaft. Das zeigt sich auch beim Material. Neben dem Lehmmöbelstück ist eine runde Bank zu sehen. Sie wurde aus recyceltem Plastik hergestellt. Oder ein runder Tisch aus alten Holzmöbeln. Einige Designer setzen auf gesellschaftliche Fragen, suchen nach Lösungen für Probleme. Dabei ist nicht bei allen Objekten ein direkter Nutzen erkennbar. Die Grenzen zwischen Design und Kunst lösen sich scheinbar auf. Kuratorin Wendy Plomp bleibt trotzdem beim Begriff Design.
Ich würde nicht sagen, dass es sich um Kunst handelt, weil ich Designerin bin. Die meisten Designer geben dem Objekt eine Funktion und vielleicht bin ich mehr davon fasziniert, ein Objekt auch benutzen zu können. Ich muss es zwar nicht benutzen, aber es könnte auf eine bestimmte Weise verwendet werden.
Viele Arbeiten sind exklusiv für die Ausstellung entstanden. Die ist bereits einmal verschoben worden und sollte eigentlich parallel zur internationalen Möbelmesse und dem Designfestival Passagen stattfinden. Beide Veranstaltungen wurden pandemiebedingt abgesagt, was auch Auswirkungen hat auf die Ausstellung im MAG, wie Museumsdirektorin Petra Hesse erklärt.
Das ist für uns immer der Auftakt ins Ausstellungsjahr. Das ist natürlich jetzt ganz anders, also ohne internationales Publikum, das muss man ganz klar sagen.
Für die oftmals jungen Designerinnen und Designer wäre das eine Möglichkeit gewesen, ihre Arbeiten einem größeren Publikum zu präsentieren. Einige haben gerade ihren Abschluss gemacht. Sie zeigen hier ihre Handschrift, ihre Art zu denken und zu arbeiten. Im Gesamten zeigt die Gruppenausstellung, zu was Design fähig ist, wie Gegenstände nachhaltig produziert werden können oder welche Antworten die Gestalter auf gesellschaftliche Probleme geben können. Einige von ihnen erklären in einem Video ihren Ansatz und ihre Intention. Weil die meisten Objekte im Museum eher statisch daherkommen und der Zweck sich nicht sofort erschließt, hätte es davon gerne mehr geben können. Dennoch ist die Inszenierung gelungen. Jedes Werk steht für sich und bietet neue Anknüpfungspunkte an die Idee des Runden. Ein Kreis hat keine Ecken, keine Winkel und einen fixen Radius. Ein Kreis ist vielfältig. Er lässt Spielraum für Gedankenexperimente und die Freiheit, ihn immer wieder neu zu erfinden. Wie bei diesen anregenden und überraschenden Projekten.
Nadja Baschek über die Ausstellung The Circle im Kölner Museum für angewandte Kunst, dort zu sehen bis zum 24. April. Heute in einer Woche ist es soweit, dann werden die 1009 Mitglieder des italienischen Senats und des Abgeordnetenhauses, die beiden Kammern, einen neuen, den 13. Präsidenten der Republik wählen. Die Prognosen sind unklar, wird der amtierende Premier Mario Draghi, Präsident vielleicht sogar, oder auch Silvio Berlusconi, der vorbestrafte Ex-Premier, Milliardär, hat mit Bunga-Bunga-Partys für unzählige Schlagzeilen gesorgt, noch immer laufen Prozesse gegen ihn wegen seiner Sexskandale. Vielleicht wird es aber auch eine Präsidentin, Gianna Nannini, die 1954 in Siena geborene Rocksängerin. Ich ergreife die Gelegenheit für eine weibliche Stimme im Präsidentenamt und kandidiere offiziell für das Amt der Staatspräsidentin der Republik Italien. Das hat sie vor kurzem ihren Landsleuten mitgeteilt und also ihren Hut in den Ring geworfen. Wie ist diese Bewerbung der Musikerin, der Sängerin zu beurteilen? Das möchte ich nun mit Maria Carmen Morese besprechen. Sie leitet das Goethe-Institut in Neapel und ist jetzt dort am Telefon. Frau Morese, guten Abend.
Guten Abend, buonasera.
War diese Bewerbung der Rocksängerin eine Überraschung für die Italienerinnen und Italiener?
Man hat darüber gelacht und es wurde gesagt, eine Butade, also ein Scherz, ein Schelmenstreich. Ich glaube nicht, das ist auch von den Zeitungen bestätigt worden, dass Gianna Nannini jetzt das Amt der Staatspräsidentschaft so durch den Kakao ziehen wollte. Aber man hat darin eher in ihrer Botschaft, das ist jetzt in 10 Sekunden spricht sie in diesem Video, es ist eher eine satirische Züge erkannt. Sie ist halt wie der Narr, der so halt seiner Gesellschaft den Spiegel vorhält. Mhm. Aber man muss sagen, so, es wurde auch so kommentiert, es war auch ein geschickter PR-Streich, weil ausgerechnet nach 2 Tagen ist ein neues Album, ein neues Musikprojekt erschienen. Und
ein Schelmenstreich, also von vornherein nicht ganz ernst gemeint.
Ja, aber im Endeffekt hat man die Nachricht schnell wieder vergessen.
Welche Macht hat denn der Präsident oder eine Präsidentin? Ich meine, der italienische Präsident, der ist ja ganz entscheidend beteiligt, auch bei der Regierungsbildung, also doch ganz anders als in Deutschland.
Ja, genau. Er kann eine Regierung bilden und er beauftragt einen Ministerpräsident, dann die Regierung zu bilden und unterschreibt dann die Vorschläge für die Minister. Das heißt, es ist nicht, dass halt er das so schlicht und einfach akzeptiert. Und er ist auch Vorsitzender des Verteidigungsrates, der Streitkräfte. In der Legislative hat er auch eine Funktion und er steht über den Richter als des Verfassungsgerichts. Ja.
Frau Morese, nochmal zurück zu Gianna Nannini. Sie haben ja gesagt, diese Bewerbung, die war eher ein Joke, ein Witz, ein Schelmenstreich. Aber trotzdem natürlich ist da eine ganz wichtige Frage, die dahinter steckt, nämlich überhaupt die Chance, ob eine Frau auch mal die Möglichkeit hat, in dieses Amt zu kommen, also eine italienische Präsidentin. Ist das vorstellbar?
Ja, vorstellbar ist das. Es wurden auch Namen genannt und also es würde alle sicherlich vielen freuen. Und es wurden auch die Namen, zum Beispiel die Justizministerin Marta Cartabia oder die Senatspräsidentin Maria Elisabetta Casellati. Aber natürlich denen gegenüber steht auch Mario Draghi. Und Draghi ist sehr berühmt, international renommiert, bekannt, geschätzt, überhaupt geschätzt. Und es steht einfach für ein bestimmtes politisches Konzept, soweit die Kommentare der Zeitungen.
Gibt es denn in einzelnen Bereichen so etwas wie eine Frauenquote auch in Italien?
Also jetzt in diesem Bereich nicht. Ich habe jetzt gesehen in Neapel, also im Oktober wurde ein neuer Bürgermeister gewählt und der hat darauf geachtet, dass halt die Posten der Stadträte so besetzt wurden, sowohl von Frauen als auch von Männern.
Und Rom wurde ja auch lange von einer Bürgermeisterin geleitet.
Richtig. Ja, man sucht schon ein ausgeglichenes Bild zu schaffen. Also dieses Thema ist auch in Italien sehr präsent.
Aber war das dann vielleicht auch die Motivation von Gianna Nannini, sich als Frau da ins Gespräch zu bringen? Oder war das eher wirklich die Musikerin, die sagt, ich sorge mal für eine Schlagzeile?
Ja, ich glaube, das hat sie ein bisschen augenzwinkernd gemacht. Und ich habe den Eindruck, dass Gianna Nannini im Ausland ein bisschen populärer ist als in Italien. Sie ist zwar eine prominente Künstlerpersönlichkeit, aber aktuell ist sie nicht so präsent im künstlerischen, kulturellen Diskurs in Italien.
Sie lebt ja auch in London, glaube ich.
Richtig, ja.
Vielleicht noch ein Satz zur Kandidatur von Berlusconi. Wie kommt es denn, dass er offenbar einen großen Rückhalt im rechten Lager hat? Können Sie das so einschätzen?
Muss man sehen, ob er tatsächlich einen großen Rückhalt hat bei den Rechten. Also das ist laut den Zeitungen steht das nicht fest, dass er gewählt wird. Das gilt das sehr als unwahrscheinlich. Weil gerade die Rechten sagen, es ist in konservativen Zeitungen zu lesen, dass die Rechten dann sonst riskieren, mit Berlusconi sich die Möglichkeit zu verspielen, wieder einmal den Präsidenten zu stellen. Sie erinnern sich, die letzten Präsidenten, Mattarella und auch Napolitano, waren ein Vorschlag des linken Lagers. Die Wahl ist geheim, man weiß nicht, wie sie wählen. Es kursieren auch viele Satire in Italien. Also neulich, am letzten Freitag, kam eine sehr witzige Provokation von der Satirikerin Sabina Guzzanti. Sie hatte sich so verkleidet wie Berlusconi und sie kann wirklich wunderbar Berlusconis Mimik nachmachen und sagte, sie bzw. er wundere sich, dass seine Kandidatur so behandelt wird, als ob sich der Pornostar Cicciolina für die Präsidentschaft beworben hätte. Das hätte dann Guzzanti alias Berlusconi auf die geniale Idee gebracht, als erste Frau der italienischen Geschichte als Staatspräsident zu kandidieren. Das ist so absurd, wenn man sieht, so eine Frau spielt Berlusconi und sagt diese Dinge. Also Sabina Guzzanti verteilte so mit ihrer Satire Ohrfeigen nach rechts, nach links, aber auch ein bisschen in Richtung der Medien.
Also ja, also ja. Rund um die Präsidentenwahl ist auch eine gute Portion Humor mit im Spiel.
Ja, ja, das kann man sagen. Also die Italiener sind sehr gespannt auf diese Wahl, aber es ist halt eben, es gibt diesen Hintergrund mit der Ironie, also die Satire bleibt ja nicht stehen.
In einer Woche wählen das italienische Abgeordnetenhaus und der Senat einen neuen Präsidenten, vielleicht auch eine Präsidentin, das ist eher unwahrscheinlich. Wir haben es gehört von Maria Carmen Morese, sie leitet das Goethe-Institut in Neapel. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und nun folgt der Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzki.
Der Januar, der ist so leer, findet die Neue Zürcher Zeitung. Was folgt auf Adventszeit, Weihnachten und Silvester, fragt Manuel Müller. Das Januarloch. Nach den Feiertagen sind die Gefühlsspeicher leer. Für die Familie hat man sich an Heiligabend zusammengenommen. Anders geht es nicht. Nun schlägt die Rücksicht in Gleichgültigkeit um. Mit dem Neujahrskater lässt man alles fahren, gerne auch die guten Vorsätze. Und da gibt es ja einige. Wie wäre es mit guten Umgangsformen im Jahre 2022? Ein bisschen mehr Geistesgegenwart oder zumindest Schauspielkunst kann man von den Parlamentariern schon verlangen, empfiehlt die Frankfurter Allgemeine Zeitung für Debatten im Bundestag und denkt dabei an das Verhalten auf der Regierungsbank. Es ist eine Unart, eine Missachtung zwischenmenschlicher Umgangsformen und ein fatales Eingeständnis des Schaucharakters der politischen Debatte, dass Spitzen und insbesondere Regierungspolitiker im Parlament bei Redebeiträgen der Opposition ostentativ auf ihr Telefon starren, stellt Simon Strauß fest. Wie wirkt das, wenn zuletzt etwa wieder Robert Habeck bei einem verächtlichen Wortbeitrag des AfD-Politikers Carsten Hilse von der Querdenker-Empore gelangweilt auf seinem Display herumtippte? Wie ein arroganter Literaturwissenschaftler auf einer Tagung sah er aus, der nach seinem eigenen glänzenden Vortrag nur noch die Zeit absitzt und lustlos herumdaddelt, während seine drittklassigen Kollegen sprechen. Dem ist nicht viel hinzuzufügen, außer das Wort Literaturwissenschaftler ließe sich austauschen durch alle möglichen anderen Berufsbezeichnungen. Würde der alte Freiherr Adolf von Knigge heute leben, er würde sich wohl lieber in einen Urwald zurückziehen und mit den dortigen Primaten zusammenleben. Die haben wenigstens kein Handy. Noch nicht. Primitivismus auf den Plätzen des Landes neben karikaturartigen Äußerungen seines Führers, das Brusttrommeln halb betrunkener Verrückter, wird in der Neuen Zürcher geschildert, allerdings nicht aus einem Knigge-Urwald, sondern aus Serbien. Weil das ganze Land darüber frustriert ist, dass man den Champion nicht erneut siegen lässt, schreibt der serbische Schriftsteller Bora Čosić über den Fall des Tennisstars Novak Djokovic, der sich in Sachen Corona-Wahrheit ja vielleicht auch mal vom alten Freiherrn von Knigge beraten lassen könnte. Die Gesundheit ist kein zu schützendes Gut neben der Freiheit, sie ist Bedingung und Teil meiner Freiheit. Wer mir die Gesundheit nimmt, nimmt mir meine Freiheit, meint Rainer Forst zur Debatte um eine mögliche Impfpflicht gegen die Pandemie. Wo gute, moralisch relevante Gründe dafür, aber nicht gleich gute dagegen sprechen, kann eine Rechtspflicht begründet werden. Auch die Pflicht, sich impfen zu lassen, schreibt der Professor für politische Theorie und Philosophie in der Frankfurter Allgemeinen. Diejenigen, die sich diesbezüglich um die körperliche Unversehrtheit sorgen, sollten die Freiheit vom Impfen mit der Freiheit in Relation setzen, von Krankheit frei zu sein, sowie von all den Eingriffen in die Freiheit und Unversehrtheit, die aus dieser Krankheit folgen können. Warten wir ab, ob die Impfpflicht kommt? Warten wir ab, bei welchen Debattenbeiträgen im Bundestag dann Regierungsmitglieder wieder nur auf ihr Telefon starren? Im März erwacht die Natur, wirft auf jeden Fall schon mal Manuel Müller in der Neuen Zürcher einen Blick voraus. Der Osterhase springt auf, der April bringt frische Luft und im Mai gehen die Herzen auf. Und vorher hoffentlich viele Impfdosen.
Der Blick in die Feuilletons war das von Klaus Pokatzki. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.